Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein spannendes Thema und das nennt sich Ayurveda-Medizin. Ayurveda einfach erklärt. Was hilft wirklich und was ist Mythos? Wir haben eine Expertin geladen, Isabella Abayev, und ich freue mich sehr, dass wir sie heute gewinnen konnten. Und da gebe ich direkt das Wort an dich, Isabella. Wie bist du überhaupt zu Ayurveda-Medizin gekommen? Was fasziniert dich persönlich? Oder auch besser gesagt im Vergleich zur Schulmedizin? Erzähl uns mal ein bisschen was über dich.
Ja, gerne. Also ich komme ursprünglich aus der Pharmazie, ich bin Apothekerin. Und mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, in vielen Fällen lösen wir damit gar nicht die Ursache, sondern wir legen wie so ein Pflaster auf die Symptome. Das ist auch manchmal absolut notwendig, auf jeden Fall, keine Frage. Aber wenn Menschen dauerhaft mit demselben Thema kommen, dann willst du natürlich mehr als nur Symptome managen. Und Ende der 90er, Anfang 2000 kam dann die orthomolekulare Medizin aus den USA viel stärker rübergekommen. Also auch ein Thema Mikronährstoffe und Zellstoffwechsel, biochemische Zusammenhänge. Und das hat mich total fasziniert. Ich habe dann im Jahre 2000 orthomolekulare Medizin erstmal studiert, also zusätzlich zum Pharmaziestudium, und konnte damit wirklich einen riesigen Schritt weitergehen. Aber nichtsdestotrotz blieb bei mir noch dieses Gefühl, da fehlt noch was. Also vor allem, wenn es um Verdauung, Stress, Haut und diese ganzen individuellen Unterschiede geht. Und genau da kam Ayurveda auf mich, durch eine Freundin auf mich zu. Sie hat regelmäßig Ayurveda-Kuren gemacht und ich hatte damals meine Hautprobleme und sie sagte, mach das. Ich habe erstmal abgewunken und gesagt, ich glaube nicht an sowas, weil ich war auch in diesem, ja, in diesem Bild Ayurveda spirituell und Öl und das ist überhaupt nicht meins. Und dann meinte sie, das hat wirklich nichts mit Glauben zu tun, probiere es doch einfach. Es schadet dir auf jeden Fall nicht. Und dann dachte ich, okay, ich probiere das mal. Und ich war tatsächlich überrascht, wie viel sich so alles verändert hat. Und danach erst habe ich angefangen zu lesen. Also ich habe mir Bücher gekauft über Ayurveda-Medizin und mich so ein bisschen eingearbeitet. Und ich war dann so fasziniert, dass ich tatsächlich dann Ayurveda-Medizin studiert habe, weil ich wissen wollte, wie kann das alles funktionieren. Also ich war wirklich von Grund auf fasziniert von der Idee. Und ich habe da auch gemerkt, dass es genau das, was mir bei der Beratung, also auch in der Apotheke, was mir fehlt, ne, dass dieser eine Baustein fehlt, das ist dieses halt ganzheitlich auf den Menschen zu schauen. Ja.
Und was ist jetzt Ayurveda-Medizin genau? Du hast jetzt schon das Wort in den Mund genommen, Ayurveda-Medizin, total spannend eigentlich. Also ist es jetzt eher Prävention, ist es Therapie oder wo unterscheidet sie sich eigentlich zu dieser modernen Medizin?
Also du meinst bestimmt zur Schulmedizin auch, ne?
Ja, genau.
Also mich persönlich fasziniert am Ayurveda diese unglaubliche Breite an Diagnostik. In der Schulmedizin schauen wir zum Beispiel eher auf Befunde, partiell, also punktuell auf Organe, auf Diagnosen, Laborwerte, auch die Bildgebung. Das ist alles wichtig und auch lebensrettend, auf jeden Fall. Ne? Aber Ayurveda schaut tatsächlich mehr auf das ganze System Mensch. Und zwar konsequent. Also nicht nur auf das, was im Körper passiert, sondern auch auf das, was von außen auf den Körper oder auf dich dann einwirkt, auf den Menschen. Ne? Weil wir bestehen ja nicht nur aus Körper. Und Ayurveda unterscheidet sehr klar auch zwischen inneren und äußeren Einflüssen. Zum Beispiel sind innere Einflüsse deine Veranlagung, also deine Grundkonstitution. Das kennen ja alle, dieses Vata, Pitta und Kapha. Ne? Dann der aktuelle Zustand, also was ist gerade bei dir aus dem Gleichgewicht geraten zum Beispiel, dann deine Verdauungskraft, dein Nervensystem, dein Schlaf, Regenerationsfähigkeit, mentale, emotionale und. Also da können wir jetzt natürlich lange drüber reden. Und die äußeren Einflüsse sind zum Beispiel die Jahreszeiten. Na, also das ist interessant. Also Kälte, Hitze, Wind, Trockenheit, Feuchtigkeit. Ne? Dann der Tagesrhythmus, das heißt Licht, Dunkelheit, wie wirkt das auf uns, ne? Klima und deine Umgebung, also wohnst du in der Stadt, bist du in der Natur, reist du gerade, also hast du gerade einen Ortswechsel, wirkt auch auf den Menschen ein. Das soziale Umfeld natürlich, wie viel Druck hast du, wie viel Ruhe, wie viel Reizüberflutung, ne? Und auch wichtig, sogar dein Wohnraum. In der Ayurveda-Tradition gibt es zum Beispiel Vastu. Ich weiß nicht, ob du mal was davon gehört hast. Vastu, sagt dir das irgendwas?
Nein, tatsächlich nicht.
Also Vastu ist so ähnlich wie Feng Shui.
Aber das sagt mir was.
Genau, aber halt Ayurveda. Es ist also tatsächlich keine Magie und ich bin überhaupt nicht spirituell veranlagt. Ich bin wirklich wissenschaftlich veranlagt. Das ist eine Idee, dass Raum, Licht, Ordnung und Ausrichtung dein System beeinflussen können. Und das habe ich, die Erfahrung habe ich selber tatsächlich auch gemacht und deswegen habe ich gesagt, hat mit Spiritualität nichts zu tun. Es gibt natürlich einen spirituellen Teil, auch im Vastu, aber so die Grundprinzipien, die sind super interessant. Und was mich dann auch fasziniert, weil daraus ein völlig anderes Ziel entsteht, aus diesem Ganzen. Das heißt, nicht nur etwas zu behandeln, sondern etwas in Balance zu bringen und in der Balance zu leben. Mit deiner Konstitution, in deiner Lebensphase, die ist ja auch wichtig, mit dem Rhythmus, mit den Jahreszeiten, mit den ganzen Einflüssen um dich herum. Und genau deshalb fühlt sich Ayurveda für viele so persönlich an, ja, weil es nicht eine Lösung für alle sucht, sondern die passende Lösung genau für dich und genau in dieser Phase deines Lebens.
Ja, ich glaube, viele Zuhörerinnen fragen sich jetzt auch, wie kann ich jetzt Ayurveda ausprobieren? Das klingt jetzt ja an sich ganz gut mit Balance und so weiter. Du hast schon diese Doshas angesprochen, also Vata, Pitta, Kapha. Wollen wir vielleicht davon einfach mal rangehen an die Sache? Also was sind jetzt diese Doshas, diese Konstitutionstyp und wie können die uns in dem Sinne helfen, um vielleicht auch Beschwerden zu sehen, die zu lösen? Wollen wir da mal reingehen?
Es gibt insgesamt 3 Doshas. Ne? Also wir haben Vata, Pitta und Kapha. So, und wenn man die wirklich konkret erklären will, muss man tatsächlich auch Ayurveda-Medizin studiert haben. Weil das kein vereinfachtes Persönlichkeitssystem ist, wie einige glauben, sondern das ist ein komplettes medizinisches Modell. Ne? Also, aber so laienverständlich gesagt, Doshas sind im Ayurveda die 3 großen Steuerprinzipien im Endeffekt, über die wir verstehen, wie ein Körper funktioniert und warum Menschen auch so unterschiedlich reagieren. Also es geht nicht jetzt um die Reaktion, also körperlich auch reagieren, ne? Also nicht nur mental, sondern körperlich reagieren. Zum Beispiel steht Vata für alles, was Bewegung und Steuerung macht und Pitta steht für Umwandlung, also Stoffwechsel, Verdauungsfeuer. Kapha steht für Struktur, Stabilität, Aufbau im gesunden Zustand, ne? Und warum sind sie so zentral? Und zwar, weil Ayurveda darüber sowohl deine Grundkonstitution, also so wie du geboren bist, als auch dein aktuelles Ungleichgewicht beschreibt. Also was ist aus der Balance geraten? Und daraus entwickelt sich dann auch was für dich an Ernährung, Lifestyle und auch Naturstoffen. Also Ayurveda besteht aus mehreren Säulen, sind insgesamt 8 Säulen, wo du genau hinschaust, ne? Und da leitet sich ab, was genau, wie werden diese Säulen bei dir dann angewandt.
Kann ich das selber herausfinden, würdest du sagen? Also wie würde so ein typischer Tag...
Welcher Dosha-Typ du bist,
meinst du? Genau.
Eigentlich kann man online googeln, würde ich mal sagen. Ne? Das reicht schon. Also wenn du Dosha-Test bei Google eingibst, ne? Kommt da Fragebögen raus, die kannst du dann beantworten. Dann zählst du irgendwie Punkte zusammen und dann siehst du, was da rauskommt. Aber was du dann siehst, ist nur eine grobe Orientierung. Das ist meistens nicht deine Prakriti, also nicht deine Grundkonstitution, sondern deine Vikriti, das heißt die schon geänderte aufgrund von verschiedenen Einflüssen, aufgrund deiner vielleicht falschen Ernährung, aufgrund deines falschen Lebensstils oder vielleicht auch richtigen, also diejenigen, die komplett gesund sind, bei denen ist das Ganze ja auch in Balance, ne? Also und Um das wirklich einzuordnen, das kann tatsächlich ein Ayurveda-Mediziner machen, weil man dafür nicht, wie gesagt, diesen Ist-Zustand abfragt. Ja, wie es bei dem Test, also diesem Dosha-Test ist, sondern wie du als Kind warst. Hm. Ja, wie wurdest du geboren, als alles noch im Gleichgewicht war bei dir. Und genau das ist halt heute auch schwierig, weil ja schon Kinder sehr früh Abweichungen haben von ihrer Grundkonstitution. Also durch Stress, durch falsche Ernährung und meistens nicht der richtige Schlafrhythmus. Und deshalb kann der Fragebogen zwar helfen, aber die saubere Einordnung braucht immer noch so den professionellen ayurvedischen Blick, würde ich mal sagen.
Okay, weil verstehe.
Es ist auch ganz wichtig, den Menschen zu sehen. Ne? Mhm. Hände sagen viel aus. Struktur der Knochen sagt viel aus. Ne? Kiefer, Zähne, Augen, wie sind die? Haare, Fingernägel. Also es ist wirklich, wie ist das Antlitz?
Hast du hier mal ein Beispiel für uns?
Wie meinst du jetzt ein Beispiel?
Dich selber zum Beispiel, welches Dosha bist du, aufgrund was? Weil du hast ja schon jetzt Augen, Knochen und so weiter angesprochen.
Ja. Also sagen wir es mal so, zum Beispiel habe ich sehr lange Finger, schmales Gelenk. Das sagt eher dazu, dass das ist ein Vata-Element, ne? Also die langen Finger. Bei Pitta wären die Finger eher kräftiger, mittellang. Und bei Kapha, das sind meistens diese kürzeren Wurstfinger, würde ich mal sagen. Ja, einfach nur so. Ein bisschen Spaß brauchen wir, glaube ich, auch. Oder auch bei den Haaren, ja? Hm. Wenn man so volles, dickes Haar hat, ist das ein Zeichen für Kapha. Hat man eher dünneres Haar, ist das eher Vata. Und zum Beispiel rotes Haar steht für Pitta.
Verstehe.
Da muss man halt alles zusammen zählen. Und da sieht man auch, welche Anteile hast du von Pitta, welche Anteile von Kapha, welche Anteile von Vata. Alles ist wichtig. Man braucht alles drei. Man braucht für sich Vata, Pitta und Kapha. Und das muss im Gleichgewicht sein. Auch wenn man von der Grundkonstitution zu viel Vata hat, ist das kein idealer Zustand. Das muss ich hier, glaube ich, nochmal klarstellen. Das heißt, wenn ein Kind zu viel Vata hat, hat man die Aufgabe als Ayurveda-Mediziner, das in Balance zu bringen. Dass man zum Beispiel ein Drittel Kapha, ein Drittel Vata und ein Drittel Pitta, ein Ganzes ergeben. Das ist so der Idealzustand. Das Ganze in Balance.
Der Balance haben wir jetzt auf jeden Fall schon häufiger gehört, was ganz spannend ist. Auch dieses Ungleichgewicht bei diesen ganzen Konstitutionen, bei diesen dreien. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Thema Ernährung und Ayurveda. Ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie Ayurveda hören, denken auch an Ernährung, weil man dann ja oft an so ein, also jetzt sind wir mal ganz ehrlich, an so ein Linsendal denkt, warum auch immer. Also was bedeutet jetzt ayurvedische Ernährung wirklich? Muss man sich dran halten? Ist die irgendwie asiatisch oder sonstiges? Was sagst du?
Also die ayurvedische Ernährung hat nichts mit Indien zu tun und auch nichts mit Asien zu tun. Bei der ayurvedischen Ernährung geht es eher darum, wie bestimmte Lebensmittel in bestimmter Zubereitungsform, in bestimmter Qualität, zu bestimmter Tageszeit, in bestimmter Menge auf dich wirken. Ja, zum Beispiel ist ayurvedische Ernährung nicht einfach so Kalorien zählen. Ne? Das kann man nicht so mit Listen abarbeiten. Du isst dann tatsächlich, was zu deinem System passt, weil die Lebensmittel haben eine bestimmte Qualität. Die können kühlend sein, die können wärmend sein, die können eher deinen Körper trocknen oder deinen Körper ölen. Die können leicht oder schwer sein. Und genau diese Qualitäten wirken ja auch auf deine Doshas. Und du kannst halt mit Ernährung auf diese Doshas oder eher auf das Ungleichgewicht der Doshas einwirken, damit das halt in Balance bleibt. Nehmen wir mal ein Beispiel, Salat, ne? Man denkt ja, Salat ist gesund. Was soll da schlecht sein? Aber Salat für jemand, der zu viel Vata hat und dann noch Rohkost morgens gegessen, passt überhaupt nicht. Das ist absolut kontraindiziert. Bei Vata rohe Kost morgens zu essen, ist kontraindiziert. Sogar mittags, wo das Verdauungsfeuer eigentlich am stärksten ist, ist das nicht immer empfehlenswert. Bei Vata-Typen empfiehlt man halt eher so die gekochten Speisen, ne, die einen wärmen, die besser verdaulich sind. Mhm. Oder bei Kaffertypen würde ich jetzt auch keine Haferflocken am Morgen empfehlen. Obwohl die für den Vata-Typen ideal sind, sind die beim Kaffertypen, der eher diese Schwere in sich hat, absolut ungeeignet.
Also es ist in dem Sinne schon relativ persönlich, bezogen auf diese drei Doshas natürlich auch.
Genau, oder? Genau. Und für Pitta ist ein Salat absolut ideal, weil die verdauen schnell und die brauchen, damit dieses Verdauungsfeuer auch wirklich was zu tun bekommt, ist zum Beispiel bei einem Pitta-Menschen ein Salat hervorragend geeignet. Ne? Oder ein Salatblatt. Nehmen wir einfach mal ein Salatblatt, die Energie. Ne? Das ist etwas Leichtes. Ne? Ein Salatblatt ist ja was Leichtes.
Ja.
Und es ist relativ trocken. Das heißt, wenn Vata für was Leichtes und eher Trockenes steht, ist dieses Salatblatt nicht das Richtige. Ich spreche jetzt sehr laienhaft, einfach damit man ein Bild hat. Ne?
Ich glaube, es ist ganz spannend auch zu wissen, dass im Ayurveda wenig ungesunde Lebensmittel gibt, sondern wie du schon sagst, es wird eher auch nach so gewissen Zeitpunkten oder eben auch nach diesen Ungleichgewichten, ne, bewertet, also so ein bisschen so der Gesamteindruck und wie stark, ich habe das auch schon mal bei mir erlebt, wie stark das Verdauungsfeuer ist. Kenne ich auch aus der TCM so ein bisschen?
Ja, genau. Mhm. Ist übrigens sehr ähnlich.
Ja, ja.
Ist tatsächlich wirklich sehr ähnlich. Ne? Es ist auch ein ganzheitliches Medizinsystem, wie TCM auch. Da gibt es sehr viele Schnittpunkte.
Und die Verdauung spielt ja schon eine sehr große Rolle bei der Ayurveda-Ernährung, würde ich sagen. Hast du jetzt auch mehrfach angesprochen, das wurde ja fast schon definiert danach. Passt das auch zu modernen Trends, dann wie zum Beispiel Intervallfasten, vegan, vegetarisch, Low Carb? Gibt es da irgendeinen Bezug zueinander? Oder was denkt sozusagen die Ayurveda-Medizin über solche modernen Trends?
Ja, also Ayurveda bewertet diese Trends nicht nach modern oder unmodern, ist klar, ne? Sondern nach der Wirkung auf die Agni, auf die Doshas, also auf deine Konstitution, die aus dem Gleichgewicht eventuell ist, also meistens, da ist das eigentlich ganz klar. Nehmen wir mal Intervallfasten, nicht empfehlenswert, und zwar für keine Dosha. Also Intervallfasten ist im Ayurveda unten durch, sag ich mal. Und zwar für viele macht es nämlich das Agni, also dieses Verdauungsfeuer, unruhig. Es erhöht Vata. Ja, und dann kommen diese ganzen Unruhe, Schlafprobleme oder Heißhunger, bei Pitta zum Beispiel Heißhunger oder ein nervöses Essverhalten. Und wir wissen ja auch aus der modernen Medizin, dass Intervallfasten auch nicht zum Beispiel für Frauen in der Prä- oder in der Menopause überhaupt nicht geeignet ist, ne? Weil das auch die Hormone durcheinander bringt.
Ja.
Das heißt, es sind viele Sachen, die bei Ayurveda nicht empfohlen werden, sind heute bewiesen, dass es tatsächlich nicht so gut ist. Ne?
Mm. Ja.
Wenn Intervallfasten so hochgespielt wird, dann ist das eher für Männer. Ne? Also für Männer ist das auf jeden Fall mehr empfehlenswert, würde ich sagen, als für Frauen. Und wenn für Frauen, dann eher so in jungen Jahren, ne, wo der Körper eigentlich noch sehr gut funktioniert und sich danach ausrichten kann. Aber sonst ist das nicht empfehlenswert. Ne? Also Ayurveda arbeitet lieber mit Entlastung, nicht durch Fasten, sondern über leichte und warme Mahlzeiten, die gut verdaulich sind, über klare Essenszeiten, über Routinen und auch über das frühere Abendessen, statt mit irgendwelchen langen Fastenfenstern.
Das sind ja hier schon so ein paar Tipps gewesen, die du jetzt uns gerade gegeben hast.
Also wenn man
hast du noch ein paar mehr?
Auslässt, ja, verhindert man, dass das System morgens richtig startet mit dem Feuer. Ne? Und deswegen, man lässt das nicht aus, sondern man isst ganz wenig, weil morgens ist das Verdauungsfeuer auch sehr gering. Man isst wenig, man isst warm, aber man isst einfach, um das System zu starten.
Was wäre so ein klassisches Ayurveda-Frühstück?
Ja, meistens sind es ja so Breie, ne? Aber ist auch nicht bei allen. Es gibt nicht so klassisch. Du kannst im Endeffekt alles essen, was warm, leicht verdaulich ist. Ne? Du kannst einen Brei essen, du kannst Haferbrei machen, muss nicht unbedingt Hafer sein, du kannst auch zum Beispiel Gerste und Hirse nehmen. Eher so die glutenfreien Varianten, je nachdem für wen. Ne? Also Gluten hat ja eine starke Klebekraft und das ist im Ayurveda, wird im Ayurveda nicht für gut geheißen. Und deswegen versucht man bei Ayurveda auch, alles, was so klebrig ist, zu vermeiden, damit sich kein Ama, also nicht diese Essensreste irgendwo dann im Körper ablagern und dann Entzündungen und so weiter verursachen. Mhm. Und deswegen sagt man leicht verdaulich, mit wenig Gluten oder sagen wir mal so, für Pitta ist Gluten nicht so das Problem, weil Pitta verdaut leicht. Ne? Aber bei Vata halt mehr kalorisch schauen, dass man Festigkeit, also dass man auch diese Erdung bekommt durchs Essen. Ne? Eher so ein Haferbrei bei Vata als bei Kapha. Bei Kapha eher auch was Warmes. Man kann zum Beispiel auch nur einen gebackenen Apfel essen. Ne? Das passt. Das wäre schon ein Frühstück.
Mit, würden wir vielleicht machen mit Zimt, oder? Gibt es auch so gewisse Lieblingsgewürze im Ayurveda?
Mit Zimt, mit Kardamom, je nachdem. Die Gewürze sind ja Medizin. Und dann je nachdem, welches Ungleichgewicht da ist, kann man das auch mit Gewürzen sogar ausgleichen. Ne? Braucht man eher wärmende Gewürze oder bei Pitta zum Beispiel kühlende Gewürze. Zu den kühlenden Gewürzen gehört zum Beispiel Koriander dazu. Ne? Koriander ist kühlend, aber fördert trotzdem die Verdauung. Das ist sehr interessant. Oder Kardamom ist auch kühlend, fördert auch die Verdauung.
Wie siehst du Ingwer? Ich finde, Ingwer ist ja auch sehr hochgelobt und ich würde behaupten, in Ayurveda auch super spannend, aber es gibt ja auch Menschen, die Probleme haben mit Ingwer.
Auf jeden Fall, ja. Also Ingwer hat eine wärmende Potenz. Das heißt, für Menschen mit Pitta im Ungleichgewicht, mit zu hohem Pitta, ist Ingwer einfach nicht geeignet, weil das bringt noch mehr Hitze ins System, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Und deswegen finde ich auch gerade was auf Instagram, diese Drinks oder diese Shots und so weiter.
Ingwer-Shots, ja.
Genau, Ingwer-Shots, ne? Für alle, die so gut sind, ist für Pitta wirklich nicht gut. Also ich würde Ingwer nicht empfehlen. Oder was ich auch bei Instagram, was mir gerade auffällt, Rezept für die goldene Milch, ne? Diese Golden Milk.
Mm.
So. Ja. Das ist auch interessant, weil da gehört kein Ingwer rein. Ne?
Das ist da interessant.
Kann man Ingwer reinmachen, aber für diejenigen, für die es passt.
Ja.
Man kann nicht einfach überall da Ingwer reinmachen. Das passt einfach nicht. Ne? Mhm. Wenn Frauen in der Menopause sind, kann das nachts zum Beispiel zu Hitzewallungen führen, die man eigentlich gar nicht haben will. Also nicht nur Pitta-Thema, sondern auch Hormonthema. Ne?
Ja.
Also ich will so ein praktische Beispiele auch nochmal aufzeigen, dass Ingwer halt nicht immer gut ist und auch die Menge an Ingwer.
Ne? Ja, ja. Kurkuma genauso?
Kurkuma nicht, nein. Kurkuma ist tatsächlich für alle drei Doshas bei Vata so ein bisschen, Kurkuma ist eher trocken, also bei Vata ein bisschen vorsichtig, aber Kurkuma ist eigentlich bei allen dreien einsetzbar. Ne? Und die goldene Milch, die ist ursprünglich gedacht, die macht man aus Rohmilch übrigens. Man nimmt Rohmilch und kocht sie auf. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, was man heute im Netz findet, wo man Mandelmilch nimmt und Hafermilch und weiß ich was für Milch, damit man nur keine Milch hat. Mhm. Aber Benefit von der richtigen goldenen Milch ist tatsächlich die aufgekochte Rohmilch und Kurkuma und ein bisschen eine Prise Pfeffer, damit das Kurkuma auch besser aufgenommen wird. Das ist alles. Mehr ist das nicht.
Hm. Gut, gibt natürlich Gründe, gell, warum Rohmilch nicht mehr im Verkauf steht oder erhitzt wird, natürlich.
Naja, wieso Rohmilch? Wenn du Rohmilch erhitzt, ist das, wenn du frische Rohmilch hast und die erhitzt, dann ist das super, super gesund. Ne? Hm. Viele vertragen die Milch nicht, weil das Milch ist, sondern weil das diese Milch ist, die gerade angeboten wird. Also was wir heute im Supermarkt haben, ist ja keine Milch mehr.
Ja, bin so ein bisschen deiner Meinung, muss aber trotzdem immer wieder natürlich auch sagen, Rohmilch aufgrund von Campylobacter E, Heckbakterien, Salmonellen, Listerien, da ist natürlich auch Vorsicht geboten.
Ja,
dementsprechend ist es natürlich auch.
Ja, aber bei Bio-Rohmilch, also wenn du weißt, woher die Milch kommt, also
und man es verträgt, dann kann man es sicherlich mal ausprobieren, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich.
Die Verträglichkeit wird übrigens wenn du ayurvedisch behandelt wirst, kommt die Verträglichkeit, auch wenn du die vorher nicht vertragen hast, wieder. Ne? Also Ayurveda spielt Milch als Träger von Drivyaguna, das heißt von der ayurvedischen Pharmazie, Da ist Milch zum Beispiel ein wichtiger Träger. Das heißt, je nachdem, in was du etwas auflöst oder was du dazu trinkst, ob du mit Wasser trinkst oder mit Milch oder mit Honig und so weiter, ist auch die Wirkung dementsprechend, in welchem Gewebe es dann wirkt. Mhm. Wenn man zum Beispiel eher eine Wirkung im Gehirn, also auch im zentralen Nervensystem haben will, nimmt man da zum Beispiel sehr gerne das Gritter, also das Ghee.
Ja, das sagt, glaube ich, auch vielen was, auf jeden Fall.
Ja, Ghee kennt, glaube ich, jeder. Das ist Butterreinfett. Das dringt halt sehr tief ins Gewebe. Und wenn man die Wirkung tatsächlich haben will, dann muss man das halt dementsprechend mit Ghee verarbeiten.
Ganz am Anfang schon davon gesprochen hast, durch deine Hautprobleme bist du auf Ayurveda gestoßen. Also kommen wir mal auf das Thema Ayurveda bei Stress, Schlaf, Hormonproblemen oder eben auch das Thema Haut. Ich glaube, das hängt alles zusammen. Wie arbeitet Ayurveda jetzt mit Hormonen? Also wie du schon sagst, was für ein Thema war das bei dir? Wie hast du das dann in Einklang bekommen?
Also das Schöne ja an einer Ayurveda-Kur ist, du musst das alles nicht verstehen, du lässt es einfach über dich ergehen. Also als ich meine erste Kur gemacht habe, habe ich überhaupt nichts verstanden. Ja, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ist auch schon sehr lange her. Ich bin da einfach nach Indien gefahren, also da, wo meine Freundin auch immer hinfährt, nach Kerala. Die hat mir dann irgendein Resort empfohlen und dann war ich da und dann hat man mich erstmal zum Arzt gebracht und der hat mich erstmal so 2 Stunden ausgefragt und untersucht und so weiter. Und dann ohne Erklärung musste ich dann alles über mich ergehen lassen, aber wirklich im vollen Sinne des Wortes. Man hat mich abgeholt, irgendwo hingebracht, wurde ich erstmal therapiert mit irgendwelchen Ölen, Massagen und so weiter. Dann musste ich irgendwelche Medizin einnehmen, zu bestimmten Zeiten, mit bestimmten Mitteln dann zusammen, ob das nun mit Wasser oder mit Ghee oder sonst mit was. Und zwar egal, wie es schmeckt, du musst da einfach durch. Fand ich schon sehr extrem, weil ich bin sehr geschmacksempfindlich und nicht alles gibt's halt dort in Tablettenform, sondern sind auch manchmal so frisch zubereitete bestimmte Aufgüsse und die sind bestimmt nicht das Leckerste. Hatte ich auch schon meine Probleme. Und dann kriegst du auch bestimmtes Essen. Das heißt, man sagt dir dann, du darfst nur essen, wo Vata steht oder wo Pitta steht oder wo Kapha steht, je nachdem. Ne? Und dann von da kannst du dir halt was aussuchen und auf deinen Teller legen. Und dann sagen sie dir auch, wie viel du von was. Also das heißt, beim Essen stehen da auch nochmal so Ayurveda-Mediziner, also ayurvedische Ärzte, die dich dann durchs Buffet begleiten und sagen, nee, das bitte nicht und nee, davon auch nicht so viel. Du wirst da richtig geführt. Du musst da nichts verstehen.
Aber wir wollen es ja heute in diesem Podcast verstehen. Dementsprechend sind wir ja hier.
Ja, ich weiß. Aber es ist halt schwer zu verstehen, weil da so viele Säulen, die Ayurveda-Medizin besteht insgesamt auch 8 Säulen. Ja, wenn ich jetzt fange, alles aufzuzählen, das wird vielleicht zu viel. Aber alle diese 8 Säulen sind unheimlich wichtig, um Ayurveda-Medizin zu verstehen. Also das eine ist halt Ernährung. Das haben wir ja gerade gehabt, ne? Die zweite ganz wichtige Säule ist der Lifestyle, also Lebensstil. Na, und da gehört so viel rein. Dein Schlaf, Bewegung, auch Meditation, Atemtechnik, dein Tagesrhythmus, dein Nachtrhythmus und wie viel von all dem, wann und warum. So, das ist also so Lifestyle-Säule.
Dann also so ein bisschen traditionelles Longevity.
Genau, so, dann haben wir diese, na, übrigens bei Ayurveda ist es so, mit Sport, die sind dann nicht so wie Longevity. Das ist übrigens ein großer Unterschied. Ne? Wobei ich bin da eher sogar bei Ayurveda als bei der modernen Medizin, was Sport an sich so anbelangt. Ich finde zu viel des Guten, so wie es heute kommuniziert wird, finde ich halt persönlich nicht so gut. Ne? Weil wir haben ja unser Körper, wir haben ja unser Herz und so weiter. Und das muss auch angepasst werden, finde ich, an die Konstitution des Menschen, wie viel Sport. Wenn man dann sagt, täglich und das und jenes, das ist für ein Vata absolut ungeeignet. Würde ich nie machen. Dann würde ich eher sagen, geh eher in die sanfte Bewegung, in die Meditation, aber auf keinen Fall in den Marathon.
Ja, manche haben dann so viel Stress, dann geben sie sich den Stress sportlich auch noch. Das ist, genau, sehe ich tatsächlich auch schwierig.
Ganz wichtig, Sport ist tatsächlich Stress für den Körper.
Absolut.
Und auch wenn man Sport liebt, heißt das nicht,
dass man das die ganze Zeit ausübt, weil das verändert wieder nochmal die Balance, dieses Gleichgewicht ins Negative in dem Sinne. Also wenn man zu viel Sport macht, ein Vata-Mensch, der zu viel Sport macht, wird dann noch mehr Vata-Probleme bekommen. Ne? Hm. Der verliert noch mehr Erdung, der verliert noch mehr Stabilität, auch geistige Stabilität, der wird noch unruhiger und der wird noch schlechter schlafen, anstatt besser zu schlafen. Ne? Also wenn du beim Kapha-Menschen, also mit der Trägheit, ne, eher so das Übergewichtige, eher die Fülle, wenn du da, die haben ja meistens gar keine Lust auf Sport. Ne? Das sind ja diejenigen, die Sport brauchen, haben keine Lust. Und diejenigen, die Sport nicht brauchen, die haben meistens Lust drauf.
Das ist gemein.
Ja, es ist gemein, aber so ist es manchmal, ja.
Ja.
Also wir waren noch mal bei der Ayurveda-Kur, glaube ich, ne?
Genau, was mich interessieren würde, und ich glaube auch viele von euch, wie wäre das jetzt realistisch umsetzbar, wenn ich sage, ich mag jetzt mal so eine Mikrodosis von so einer Ayurveda-Medizin in meinem Alltag haben. Gibt es da so eine Abend- oder Morgenroutine nach Ayurveda, die du so als kleines Ritual mit eventuell großer Wirkung empfehlen könntest?
Ja,
so,
also das
von
ist...
Arzt schon gesagt, Öl ziehen, ich weiß nicht, es gibt mehrere Dinge.
Ja. Also ganz ehrlich, das wird so überbewertet. Ne? Dieses Kleine, was so viel macht, das ist also auch wieder typisch Instagram. Also sorry, das muss ich einfach verneinen. Gibt es nicht, das tut mir leid. Es gibt ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, damit es überhaupt eine Wirkung hat, brauchst du halt dieses Zusammenspiel von mehreren Säulen, die dann auf dich einwirken, so, dass du auch ein Ergebnis bekommst. Deswegen sage ich immer, wenn jemand probieren möchte, was da Ayurveda-Medizin eigentlich ist oder ist das überhaupt das Richtige für mich, ja, als Einstieg eine Ayurveda-Kur, finde ich ideal, weil dort hast du Ergebnisse. Also als ich das erste Mal von meiner Ayurveda-Kur gekommen bin, ich fand das schrecklich. Erstens, weil mir, also ich muss ja alles verstehen. Ne? Ich meine, wir sind in Deutschland sowieso, wir wollen natürlich alles verstehen, was da passiert. Und in Deutschland klärt der Arzt normalerweise auch auf, was da passiert, was da gegeben wird. In Indien...
Mal mehr, mal weniger?
Nichts, einfach nichts. Du musst einfach blind vertrauen. Du musst dich da wirklich hingeben und sagen, okay, ich lasse das jetzt alles mit mir machen. War für mich unheimlich schwer. Ich war überhaupt nicht drauf vorbereitet, so dass es dann so laufen wird, ne?
Ja.
Und ich fand die Kur furchtbar. Ich habe Tage gezählt, bis ich zurück nach Deutschland fliegen konnte, wirklich jeden Tag gezählt, noch ein Tag, noch ein Tag. Aber den Benefit, den ich daraus, also ich kam zurück, alle haben gesagt, wow, du siehst ja 10 Jahre jünger aus. Was hast denn du gemacht? Und dann dachte ich, okay. Aber zusätzlich kam natürlich der Effekt, dass ich mich, erstens war meine Haut perfekt. Ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe nicht nur 10 Jahre jünger ausgesehen, sondern das war so ein Reset für Körper, für Geist, für alles. Ich kam tatsächlich als ein anderer Mensch zurück, ne? Also wesentlich stabiler, gesünder, energiegeladen. Das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn man das dann durchgemacht hat, auch ohne dass einem diese Ayurveda Medizin gefällt und weiß, welche Benefits man dann davon trägt, dann will man es wieder machen. Und seitdem bin ich wirklich wie auf einer Nadel jedes Jahr Ayurveda-Kur. Das ist für mich ein Must-Have.
Nicht schlecht.
Ja? Und wenn man aber anfängt mit so kleinen Ritualen, wo du kein Benefit hast, dann lässt du es ja wieder und dann sagst du, bringt nichts. Deswegen, ich ganz bewusst, gibt es keine tollen kleinen Rituale, die du jetzt einen Wow-Effekt haben, von denen du einen Wow-Effekt erwarten kannst, gibt's einfach.
Und wenn du aus der Kur kommst, gibt es da Dinge, die du schon auch in deinen Alltag mitnimmst oder mitgenommen hast, weil du sagst, die hast du in der Kur gemacht, die haben dir geholfen, oder verfällst du wieder komplett in dein altes Muster?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist so, du kommst zurück und es wird dir, also wenn du dort erst von dort nach Hause fährst, hast du dann so ein Abschlussgespräch mit dem Ayurveda-Arzt und der sagt dir dann, was du weiterhin zu Hause praktizieren sollst und wie. Das heißt, er stellt dich dann auf die richtigen Gleise. Während der Kur wirst du auf die Gleise gestellt, ja, so kannst du dir das vorstellen. Mhm. Und wenn du nach Hause kommst, stehst du auf den Gleisen und hast einen Fahrplan, wohin die Reise geht. Und wenn du dich daran hältst, kannst du diese Gesundheit, die du dort für dich neu entdeckt hast, auch beibehalten. Klar, es dauert, naja gut, dann gehst du halt ins Restaurant, da hast du Feiern, dann trinkst du was, dann schläfst du nicht so gut, dann hast du Stress. Du kommst schon da wieder raus. Ne? Deswegen fahre ich auch ganz gezielt jedes Jahr hin, damit ich wieder auf diese Gleise gestellt werde. Ich als Ayurveda-Medizinerin, strikt nach Ayurveda zu leben, fällt natürlich schwer im Alltag. Ne? Wenn du voll beschäftigt bist und alles um dich herum, ist es auch schwer, diese Routine einzuhalten, die notwendig ist und so weiter. Und deswegen habe ich für mich gesagt, okay, soweit ich kann, halte ich mich dran, damit es sich halt nicht zu stark verschlimmert. Aber jedes Jahr werde ich immer wieder auf die gleichen Gleise gestellt. Und das ist gut so.
Und was sind das für Gleise? Das sind im Endeffekt der Tipps, die du bekommen hast. Gibt es, sind es irgendwelche konkreten Tipps oder?
Ganz konkret natürlich. Ganz konkret, das wird dir gesagt, isst bitte das und isst das nicht oder isst nur wenig davon und wann du was essen sollst, wie du es am besten zubereiten sollst. Ne? Zum Beispiel, Vata soll immer warm essen, Pitta kann auch kalte Mahlzeiten und Obst zum Beispiel sehr gut verdauen. Also Rohkost ist für Pitta auch ganz gut, dann haben die ein bisschen was zu tun. Ne? Also das Feuer kann dann tatsächlich arbeiten, was auch da ist. Und bei Kapha dann halt sagen, bestimmte Lebensmittel bitte nicht. Und auch die Mengen sind dann wesentlich kleiner. Und es geht darum, bei Kapha ist zum Beispiel der Tagesrhythmus ganz wichtig. Ne? Viele leiden ja so, ich weiß jetzt nicht, welche Zuhörer uns jetzt gerade dann dementsprechend hören, aber Frauen, die meisten Frauen leiden ja zum Beispiel in der Prä- oder Menopause am Zunehmen, ne? Dass man dann Gewicht zunimmt und da will man ja sehen, dass man das wieder verliert und das Gewicht auch halten kann. Und da gibt es auch gewisse Regeln, dass man sagt, früh aufstehen. Und erstmal das und das und das und nicht halt länger liegen, auch wenn man müde ist, aufstehen. Ne? 6 Uhr früh auf oder manche sogar 5 Uhr früh auf. Und als erstes meinetwegen das Wasser mit, also heißes Wasser mit Limette zum Beispiel. Also erstmal Zungenschaben natürlich und dann das Wasser mit Limette, ne? Damit man nicht das, was sich über Nacht im Mundraum gebildet hat, nicht zu sich nimmt. Ne? Und dann bestimmte Bewegungen. Welche Bewegungen, wie viel, dann erst Frühstück, Selbstmassage vielleicht und die Lymphe anzuregen. Wie sieht die Massage aus, was kann man da machen? Also man kann viel machen, man kann aber auch wenig machen. Und je mehr du machst, desto besser ist es für dich. Aber es ist gut, wenn du überhaupt etwas machst. Ja. Und wenn du schon einmal verstanden hast, was dir gut tut und was nicht, das ist schon mal gut. Weil auch wenn du im Restaurant sitzt und Essen bestellst für dich, dann kannst du ja auch schon abwägen. Brauche ich jetzt einen Salat oder ist die Suppe vielleicht besser geeignet? Und wenn ich abends zum Beispiel im Restaurant sitze, dann bestelle ich halt kein schweres Essen. Dann esse ich auch kein Fleisch, weil Fleisch brauchen wir 6 bis 8 Stunden, bis es verdaut wird. Das heißt, so spät kann ich gar nicht schlafen gehen. Das heißt, wenn ich mit diesem unverdauten Zeug schlafen gehe, gärt das Zeug im Magen. Und bildet Ama, das sind diese Rückstände, die wir gar nicht haben wollen, weil Ama fördert stille Entzündungen im Körper.
Dementsprechend auch das frühe Abendessen im Ayurveda, ne?
Genau, und auch kein Fleisch abends, ne? Sondern wirklich abends ist vegane Kost am besten. Vegane Kost ist auch zum Beispiel die Suppe Minestrone, die so schnell und einfach zubereitet wird. Ich mache das eigentlich fast täglich, ich liebe das. Ja, ich nehme einfach Bio-Gemüse aus gefroren, schmeißt das, pack Wasser rein, meine Gewürze und schmeckt gut. Es ist in einer halben Stunde zubereitet, tatsächlich, nicht mal. Ne? Manchmal reichen 20 Minuten. Und du hast eine frische, zubereitete Mahlzeit, die dir gut tut, die innerhalb von maximal einer Stunde verdaut wird. Und dann bist gesättigt, hast gute Mikronährstoffe, du hast die basische, du bist im basischen Milieu mit dem Gemüse, ne? Und so weiter. Du tust dir so viel Gutes. Ja. Nicht nur ayurvedisch, sondern auch nährstofftechnisch gesehen, ja.
Ich glaube, wir haben jetzt trotzdem auch, wenn du sagst, man muss so eine Kur mal machen, das ist das, was ich rausgehört habe, haben wir trotzdem, glaube ich, ein paar Tipps mitgenommen. Und dafür danke ich dir. Vielleicht kannst du uns ja im Anschluss noch ein paar Adressen geben, wie man dann eine seriöse Ayurveda-Begleitung findet, wenn man mal was möchte, auch in Form von wie finde ich eine seriöse Kur oder auch einfach jemand hier in Deutschland, der einfach einen begleitet, Ayurveda-technisch gesehen, packen wir dann direkt in die Shownotes. Und hiermit bedanke ich mich bei dir, Isabella, und hoffe, wir hören uns ganz bald wieder.
Ja, super. Ich habe mich auch sehr gefreut, Feli.